Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht schon mal so gegangen ist, dass ihr mal ein Wort gehört habt, wo ihr dachtet, dass derjenige, der es sagt, sich das Wort einfach ausgedacht hat. Und zwar ging es mir vor gar nicht allzu langer Zeit so, da war ich mit Doris Schwester zusammen und da erzählte sie, dass auf ihrer Arbeit, die arbeitet in so einem speziellen Hotel, sie sich auf Longevity konzentrieren wollen. Und ich dachte, Longevity? Das hat sie sich ausgedacht, das Wort gibt es gar nicht. Falls es euch auch so geht, Longevity ist, ich übersetze es mal mit Langlebigkeit, mit mit Lebensverlängerung, aber nicht nur Lebensverlängerung, sondern so Leben zum Guten verlängern. Das ist, und ich habe also gelernt, dieses Wort gibt es wirklich und es gibt nicht nur das Wort, das ist ein absoluter Multimilliarden-Megatrend. Menschen haben noch nie so viel Geld für ihre Gesundheit, für Lebensverlängerung ausgegeben, wie in unseren Zeiten. Und ich habe mich letztens mit so einem todkranken Menschen unterhalten und der sagt, er hat auch alles von einer Drahtmütze bis zum Impulsgeber für irgendwelche Geschichten. Und ich kann es verstehen, aber die Frage ist, was ist das für ein Leben, was wir verlängern wollen und warum habe ich diese Einleitung gewählt? Weil in meiner Bibellese bin ich auf einen Vers gestoßen, der mich so richtig wundervoll berührt hat. Und zwar steht der im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Da redet Mose zum Volk Israel und der sagt: Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Und ich möchte heute mal ganz bewusst nicht den Kontext dieses Verses betrachten. Ich möchte einfach nur diesen Satz, den Mose zum Volk Israel, den Gott zu dir heute Morgen sagt: Erwähle das Leben. Erwähle das Leben. Und dann möchte ich uns so fragen, was ist Leben? Ich möchte fragen, kann ich Leben wirklich wählen? Und um es praktisch zu machen, was bedeutet Leben wählen im Alltag? Und ich habe mir so überlegt, wenn man so durch die Straßen geht und Menschen fragt, was Leben ist, dann kommst du vielleicht zu so einem materialistisch-naturalistischen Menschen, der sagt, Leben, das ist Biologie, das ist Chemie, Leben sind Aminosäuren, die miteinander wirken, Leben ist Reiz und Reaktion, Leben ist Fortpflanzung. Stimmt, im gewissen Sinne, so rein naturalistisch betrachtet. Vielleicht kommst du zu so einem anderen Menschen und fragst, was ist Leben? Da sehe ich mich so ein bisschen, als ich gerade bei meinen Eltern mit 18 ausgezogen bin. Für mich war Leben, dass ich mein Leben selbst bestimmen konnte. Ich wollte aufstehen und ins Bett gehen, wann ich wollte. Ich wollte so alles selbst bestimmen. Für mich war das so Leben. So in vollen Zügen genießen. War Mist, aber egal. Ihr kennt ja, wie das so bei den 18-Jährigen manchmal ist. Oder vielleicht gibt es so eine dritte, etwas düsterere Fraktion, die, wenn du die fragst, was Leben ist, die sagen mit Arthur Schopenhauer, Leben ist Leiden, eine zufällige Anordnung von Leiden, bis das schlussendlich im Tod endet. Ich hoffe nicht, dass ihr bei dieser Fraktion euch zu sehr zurechnet. Es gibt nämlich Jesus, unser Vorbild, unser Meister, unser Herr, der hat so eine richtig radikale andere Ansicht vom Leben. zu der Definition von Leben komme ich noch mal ein bisschen später, aber Jesus provoziert uns ja in seiner Meisterschaft, in seiner Vorbildhaftigkeit. Nicht nur als Hyperbel, das ist ein Wort, Joni ist heute gerade nicht da, aber ich habe es mal wieder gelernt, eine Hyperbel ist eine bewusste Übertreibung. Man könnte also sagen, diese Aussage, reiß dir das Auge raus, hack dir die Hand ab, könnte man als Hyperbel bezeichnen. Also man muss sich nicht unbedingt das Auge rausreißen oder die Hand abhacken, aber was er über das Leben sagt, ist keine Hyperbel, weil er es in jedem Evangelium sagt. Und zwar sagt Jesus und stellt damit alles, was wir so vom Leben denken, auf den Kopf. Er sagt nämlich, wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert, wird's finden. Und das bedeutet, wenn wir so die Kontrolle für unser Leben haben wollen, wenn wir festhalten, sichern wollen, dann wird es schlussendlich zum Verlust führen. Und ich möchte das mal so als plastisches Bild darlegen, als Alltagsbeispiel. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als mir Dori sagte, dass ich zum ersten Mal Vater wurde. Ich wusste, wo ich stehe und was ich gerade gemacht habe. Und ich dachte in dem Moment, jetzt ist dein Leben vorbei. Und im gewissen Sinne, ja, ihr wisst es alle, stimmt es auch. Dein Leben, also was ich davor als Leben so bezeichnet habe mit alles selbstbestimmen, das ist alles vorbei. Und ich habe gerade vorgestern so mich mit meiner Schwiegertochter unterhalten, wie die sich um ihre beiden kleinen Kinder kümmert. Und ich muss auch Dori so bewundern, wie sie sich immer um die Kinder gekümmert hat. Konnte ich gar nicht. Um diese kleinen Wesen, das kostet dich dein Leben. Du legst dein Leben nieder. Birol wird es bald wieder neu erfahren, wie die Nacht zum Tag gemacht wird und so. Aber trotzdem bringt es neues Leben. Und das soll nur so ein kleiner Vergleich sein, wie wir die Kontrolle unseres Lebens für ein viel besseres Leben mit Jesus aufgeben. Es entsteht neues Leben. Und vielleicht, ich hoffe nicht, denkst du jetzt, okay, ich muss mich in meinem Leben anstrengen. Ich muss disziplinierter sein, besser denken, gesünder leben. Durch dieses alles wirst du aber noch nicht leben. Und bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich aber erstmal so einen richtig coolen und wichtigen Punkt darlegen, der mich ganz tief berührt. Und zwar, bevor wir Gott erwählen, wurden wir schon von Gott erwählt. Und es ist nicht aus unserer Leistung, sondern es ist rein aus Gnade. Das ist der Grund, weil Gott uns erwählt hat, können wir Leben wählen. Nicht aus meiner Anstrengung, sondern weil Gott mich liebt. Und dieses Leben ist Beziehung zu ihm. Ich wähle aus seiner Gnade. Jetzt komme ich zur Definition, wie vielleicht die Bibel Leben definieren würde. Und zwar Leben biblisch heißt Gott kennen. Leben heißt ihm vertrauen und aus ihm leben. Und Leben ist nicht etwas, was Jesus oder was Gott dir gibt. Jesus selbst ist Leben. Echtes Leben beginnt nicht mit so einer Verbesserung für dich, sondern echtes Leben beginnt mit der neuen Geburt. Du wirst nicht besser gemacht, dir wird nicht was vergeben, sondern neues Leben beginnt in dir. Jesus selbst, Gott selbst, kommt in dich und macht dich zu so einer neuen Kreatur. Das ist auch der wundervolle Unterschied zwischen Religion, weil Religion, die macht nur dein Leben besser. Aber das Evangelium, da empfängst du neues Leben. Und ganz oft, auch wir Christen leben oder denken so, wir denken, wir legen oder nehmen Jesus zu einer bestimmten Situation in unserem Leben. Zum Beispiel, ich nehme Jesus und in meinem Berufsleben und deswegen werde ich ein besserer Arbeiter. Oder ich nehme Jesus und füge ihn meiner Familie hinzu und deswegen werde ich ein besserer Vater. Oder ich füge Jesus mir selbst hinzu und werde dadurch ein besserer Mensch. Aber Jesus ist kein Zusatz. Jesus ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, kein Teil deines Lebens, obwohl er natürlich ein Teil deines Lebens ist, aber er ist das Fundament, er ist der Eckstein, er ist dein Leben. Es geht also nicht darum, dein Leben mit Jesus zu ergänzen, sondern es geht darum, dass Jesus Christus dein Leben wird. Und ich möchte das mal so, wenn Jesus, das klingt jetzt, ist alles richtig, aber klingt natürlich so ein bisschen geistlich und schwer fassbar, aber wie ist es so ganz praktisch, wenn Jesus mein Leben ist, wenn Jesus in mir herrscht? Und weil wir, Gott hat sich ja entschieden, dass wir in einem menschlichen Körper aus Materie sind. Wir sind nicht nur Geistwesen, wir leben ja in dieser Welt. Und unsere Wahl hat eine Relevanz. Ich möchte noch mal eine kurze Geschichte erzählen, und zwar bezüglich dieses Themas. Unsere älteste Enkeltochter. Wisst ihr schon die Story, die ich erzählen will? Krass. hatte nämlich folgenden Satz kürzlich geprägt. Und zwar hatte ihr Bruder sich das Schlüsselbein gebrochen. Und dann waren die beim Arzt und der wurde geröntgt. Und dann sagt sie zu ihrer Mama: Du Mama, Jesus lebt doch in uns. Sagt Sari: Ja, natürlich, lebt in dir. Ja, Mama, aber ich habe ihn nicht auf dem Röntgenbild bei Theodor gesehen. Und ich fand es so niedlich. Ich hätte ja nicht so eine richtige, weil die haben natürlich hier so den Torso gemessen. Aber wir können Jesus nur mit geistigen Augen leben sehen. Aber ihr versteht, Jesus lebt in uns und es hat praktische Auswirkungen. Ich möchte dazu an verschiedenen Punkten mal versuchen aufzuzeigen. Ich möchte mal mit der Gedankenwelt anfangen. Wenn Jesus in dir lebt und du Leben wählst, dann glaubst du nicht jedem negativen Gedanken, der durch deinen Kopf blitzt. Denn du glaubst nicht jeder Stimme, die dir sagt, du bist vielleicht nichts wert, du kannst nichts, sondern du gleichst es mit dem Wort Gottes ab. Du richtest dich an der Wahrheit aus. Du entscheidest dich ganz bewusst für ein Leben in Dankbarkeit. Und du lebst ein aktives Leben in der Vergebung. Du vergibst anderen. Das sind so eine Entscheidung zu wählen, Leben zu wählen. Körperlich entscheidest du dich, wenn du Leben wählst, dass du Verantwortung gegenüber deinem Körper nimmst. Paulus sagt ja, Sport ist zu manchem Nütze und deswegen ist es vielleicht gut, dass du mal ein paar Gewichte benutzt, dass du Ruhezeiten einhältst und dass du auch bewusste Entscheidungen bezüglich deines Essens triffst. Also, dass du nicht nur so eine Chemie-Dinger isst, sondern was Gutes. Nicht, weil du ehrgeizig sein willst oder dein Leben unbedingt verlängern willst, sondern aus Verantwortung vor dem Tempel des Heiligen Geistes, was ja dein Körper ist. Du wählst Leben, wie du investierst. Ich meine jetzt nicht Finanzen, sondern ich meine, wie du Zeit zum Beispiel investierst in deine Partnerschaften, in deine Ehe, in deine Familie, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du anderen Leuten zuhörst, wie du mit Konflikten umgehst, dass du vielleicht nicht nur Konflikte vermeidest, sondern auch die in Liebe klärst. Du wählst Leben, indem du auf deiner Arbeit integer bist, dass du Verantwortung übernimmst, dass du deine Gaben, deine Talente, die Gott dir gegeben hat, entwickelst und einsetzt. Du wählst Leben, geistlich betrachtet, auch das ist ja so eine Entscheidung, die wir täglich treffen können und dürfen und sollen, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Das sind Banalitäten, aber das sind alles nur Banalitäten. Dass wir das Wort lesen, dass wir dienen, auch in der Gemeinde, dass wir nicht nur, ist auch mal schön, einfach nur zu kommen und zu sitzen, dass wir aber nicht nur konsumieren, sondern dass wir Teilhabe gestalten, dass wir im Kinderdienst mitarbeiten, dass wir in Bereichen der Gemeinde einfach unsere Kraft einbringen. Und danke für euch alle, die ihr das macht. Ganz wichtig, all dies ist aber nicht die Quelle des Lebens. Das ist nur die Frucht, die daraus entspringt, weil Jesus die Quelle, Christus die Quelle in dir ist. Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang, weil die Entscheidung ist, die Welt sagt, verlängere dein Leben und Gott sagt, empfange Leben. Die Welt sagt uns, wir sollen uns optimieren und Jesus sagt zu uns, gib dein Leben auf und du wirst Leben finden. Und so können wir unser Leben verlängern, verbessern, optimieren, aber wirklich leben werden wir erst, wenn wir Jesus finden und wenn Jesus Christus unser Leben ist. Und deswegen gilt heute wie damals, wähle das Leben, nicht als Technik, nicht als Selbstoptimierung, sondern als Entscheidung, dass Jesus Christus unser Leben ist. Amen.